Ja, schön bei euch zu sein. Hallo, mein Name ist Clemens Kissner. Ich bin der neue Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Ludwigsburg. Ja, es ist toll, einfach zu sehen auch, dass es andere Gemeinden gibt, die wir uns gemeinsam hier unterwegs sind, dass wir gemeinsam das Reich Gottes hier in Ludwigsburg bauen. Und habe mich auch gefreut, wo ich hier angefangen habe zu hören, dass es auch so einen Alpha-Kurs gemeinsam gibt mit anderen Freikirchen. Ich glaube, da liegt ein großer Segen drauf, dass nicht jeder irgendwo versucht, auf Jesus Fußspuren unterwegs zu sein als Gemeinde, sondern dass wir echt gemeinsam irgendwie sehen, hey, wir haben einen Auftrag für unsere Menschen in Ludwigsburg in der Umgebung. Und deswegen freue ich mich auch jetzt heute Morgen bei euch zu sein. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder zwischen 11 und 6 Jahren und wir sind aus Dillingen an der Donau jetzt gekommen. Da haben wir 10 Jahre jetzt gewohnt. Dort war ich Pastor der FEG in Dillingen. Genau. Soweit vielleicht, wenn ihr noch mehr über mich wissen wollt. Nachher können wir gerne noch ein bisschen schwätzen draußen am Ausgang. Genau. Ja, das Evangelium ist genial. Es ist die beste Nachricht aller Zeiten, die die Welt verändert. Ein Bekannter von mir lebt als Asylant in Deutschland. Er kommt aus Afghanistan ursprünglich. Während seiner Flucht lebte er einige Jahre im Iran und dort arbeitete er einige Jahre mit und hat von einem Arbeitskollegen dort ganz heimlich eine Bibel bekommen. Und er hat dann irgendwann auch mal durch die Bibel geblättert, hat auch gelesen über Jesus. Und dann ist er schwer krank geworden. Und in dieser schweren Krankheit, hat er gesagt, hat er zu Jesus gebetet und hat gemerkt, dass Jesus in seiner anwesend war und dass Jesus ihn geheilt hat. Und danach hat er angefangen, heimlich als Christ zu lesen und hat die Bibel verschlungen, hat er mir erzählt. Und hat er sich irgendwann wieder weiter auf den Weg gemacht Richtung Deutschland. Alles begann mit einer Bibel und einem Arbeitskollegen. Jugendgruppe in der Gemeinde ist cool. Ein 13-Jähriger bringt seinen Freund mit, der schnuppert so rein und bleibt auch dabei und findet es immer mehr, dass es seine Jugendgruppe wird. Und irgendwann entscheidet er sich persönlich für ein Leben mit Jesus und lebt mit Haut und Haaren für Jesus. Das Ganze begann mit einer Jugendgruppe, die cool war, und mit einem Freund, den er einfach eingeladen hatte. Ich habe mal online gelesen von Alice Cooper, dem Heavy-Metal-Star. Wer ein bisschen Ahnung hat von Heavy-Metal, das ist einer von diesen Leuten, der so eine ganz krasse Fratze hat, ganz weiß bemalt, der gerne auch seine Zunge schön rausstreckt und so. Also sieht schon krass aus. Und dieser Alice Cooper war mal unterwegs in der Fußgängerzone in einer großen Stadt in Amerika. Und da war ein Prediger, der hat ganz klar gesprochen und hat zu ihm gesagt, wenn du dich umkehrst, dann kommst du in die Hölle. Und der Heavy-Metal-Star geht nach Hause, bekehrt sich, wird befreit von seiner Alkoholsucht und lebt heute als Christ. Alles begann mit einem merkwürdigen Straßenprediger. Wie finden Menschen zum Glauben? Was muss passieren, dass diese geniale Botschaft von Gott in die Herzen von den Menschen reinkommt? Es ist ziemlich klar, es gibt einfach nicht die Methode. Es gibt nicht ein Allheilkonzept, wo man sagen kann, so und so muss es ablaufen. Jesus hat den Menschen damals einen ganz klaren Auftrag gegeben. Was Jesus nicht gesagt hat, ist, wie das zu machen wäre. Jesus hat gesagt, wo? Hat gesagt, in die ganze Welt. Da, wo ihr seid, sollt ihr das Evangelium weitergeben. Jesus hat gesagt, wen? An die Menschen. An alle Menschen, wo ihr Kontakt habt. Jesus hat auch gesagt, warum? Weil Gott die Menschen liebt, weil Jesus echt für die Sünden der Menschheit gestorben ist. Und was fehlt, ist das Wie. Und der Grund ist, glaube ich, ganz einfach, weil es einfach keine Grenzen gibt, weil Gott uns die kreativen Möglichkeiten gibt und weil jeder Mensch anders ist. Jeder Mensch ist unterschiedlich und Gott findet unterschiedliche Wege auch in die Herzen von den Menschen. Da, wo die Menschen unterwegs sind, das, was die Menschen so bewegt. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, in die Zeit von den ersten Christen, dann wäre das echt total auffällig, gleich bei den ersten Christen, wie unterschiedlich die das Evangelium an die Menschen weitergegeben haben. Die Botschaft von Jesus wurde weitererzählt auf offenen Plätzen, auf dem Marktplatz in Athen zum Beispiel, wie wir gerade eben gelesen haben. An Pfingsten wurde es in Jerusalem auf allen Straßen erzählt. Am Flussufer in Philippi, auf den Wiesen, wo die Menschen sich trafen, im Gefängnis, wo Paulus und Co. angefangen haben zu singen und angefangen haben zu reden von dem, was sie bewegt hat, in Privathäusern, auf dem Weg, auf dem Wagen des Finanzministers in Äthiopien, an Bord eines Schiffes nach Rom, wird von Jesus erzählt, in der Schule, in Ephesus, in Synagogen, im Tempel, im Gerichtssaal, in der Arena. Viele Wege, aber immer die gleiche Botschaft. Das ist ganz spannend in der Bibel zu sehen. Ganz viele unterschiedliche Wege und doch ist immer diese gleiche Botschaft von Jesus. Und ich möchte heute gerne mit euch hinter diese kreativen Möglichkeiten schauen, hinter diese verschiedenen Wege und Möglichkeiten und würde gerne ein paar Prinzipien anschauen, die tatsächlich gültig sind. Egal wie das Ganze gemacht wird, wie man von Jesus spricht, gibt es so Prinzipien, die leuchten immer überall durch und das kommt ganz stark raus in dieser Geschichte, die wir gerade eben gehört haben von Paulus in Athen. Ja, Paulus der große Apostel. Eigentlich heißt Paulus der Kleine. Und ich glaube, so klein hat er sich wahrscheinlich auch gefühlt, als er in dieser Weltstadt Athen gestanden ist. Paulus war viel unterwegs und kam dann irgendwann in diese riesige Stadt Athen, vielleicht heute vergleichbar mit New York oder London, also eine Stadt, wo es gebrummt hat, wo die Wiege der Philosophie eigentlich war, wo Leute gebildet waren, wo alle möglichen wichtigen Trends auch davon ausgegangen sind. Paulus kommt in diese Stadt Athen und kommt auf diesen Areopag, diesen riesigen Marktplatz dort. Paulus war nicht als Tourist unterwegs, hat sich nicht nur interessiert, wie schön die Stadt aussieht, sondern er kam ja mit einer ganz klaren Botschaft. Paulus wusste, dass Jesus ihn berufen hatte, dass er weitergeben soll, was er so selber auch erlebt hatte. Das Problem ist, Paulus trifft hier nicht auf eine Gruppe von primitiven Dschungelbewohnern, die nur so darauf gewartet haben, dass einer kommt und erzählt von dem lebendigen Gott und die dann offen sind, weil sie was ganz Neues hören, sondern er trifft hier auf eine Hochkultur. Er trifft auf Leute, die sehr gebildet und informiert waren. Ihr Lieblingssatz war wahrscheinlich, kenne ich schon, weiß ich schon. Und tatsächlich hatten die Leute in Athen richtig viel Ahnung. Das ist eine Stadt gewesen, wo die Menschen sehr, sehr weit waren, sehr gebildet waren in Sachen von Politik, im Bereich von Philosophie, aber auch im Bereich von Religion. Wahrscheinlich hatte in der Antike keine Kultur so viel Kluges entwickelt wie die Griechen und wie Athen damals. Ja, die Leute hatten eine vorgefasste Meinung. Falsche Richtung. Jetzt. Da finden wir die erste Parallele zu unserer Zeit, diese vorgefasste Meinung. Wir leben auch in einer Zeit, wo Menschen ganz, ganz viele auch schon eine Vorstellung haben von Glaube, wo Menschen auch ganz, ganz viel Ahnung schon haben, um was es ungefähr geht in Sachen Religion. Bei uns gibt es einen Religionsunterricht, bei uns gibt es Konfirmandenunterricht, wo die meisten noch hingegangen sind. Man kann sich überall informieren im Internet über verschiedene Religionen und Glaubenswege. Die Menschen kennen viel und haben ganz oft schon eine vorgefertigte Meinung. Wenn wir Menschen treffen, in unserer Klasse, im Beruf, irgendwo sind es Menschen, die oft echt schon eine vorgeprägte Meinung haben, die sagen, so und so ist es, so sieht es aus in der Welt, das und das glaube ich und das hat für mich keinen Sinn. Das ist das Erste, wo ich sage, das ist eine Parallele zu uns heute in unserer heutigen Zeit. Das Zweite, wo man eine Parallele findet, die Menschen hatten in Athen eine große Offenheit gehabt. Es war eine Kultur, wo man nicht so an Dogmen geglaubt hat. Es war nicht so, dass die Leute feste Religionsformen hatten, sondern die Religion der Griechen, das war so, dass man ganz, ganz viel Offenheit hatte für verschiedene Gottheiten. Es gab so diese Grundgottheiten vom griechischen Pantheon, aber dann gab es ganz viele Möglichkeiten, an andere Sachen auch zu glauben. Und das erlebt ja Paulus, wo er in diese Stadt reinkommt. Überall stehen irgendwelche Tempel. Die Menschen hatten oft einen Mix aus verschiedenen Glaubensrichtungen, eine Art Patchwork-Religiosität. Und das ist auch wieder eine Parallele, wo man merkt, viele Leute in unserer Zeit sind auch so unterwegs. Es gibt wenige Menschen, die irgendwo ganz fest in irgendeiner Religion drinstehen und sagen, ich glaube 100% das und das. Sondern viele Menschen in unserer Zeit haben so eine Art Patchwork-Glauben. Nehmen sich da ein bisschen was Gutes raus und da was raus und bauen so ein bisschen ihren eigenen Glauben zusammen. Was auch noch typisch für die Athener ist, ist, dass sie extrem neugierig waren. So heißt es hier in diesem Bericht, so sagt es der Lukas, der den Bericht geschrieben hat in der Apostelgeschichte, er sagt, die Athener waren extrem neugierig für irgendwelche neuen Sachen. Sie haben immer auch irgendwo wollten auch wissen, was ist stimmig, was passt irgendwie. Und da würde ich sagen, ist auch wieder eine Parallele von damals, von dieser Stadt Athen in unserer heutigen Zeit. Auch heute sind Menschen ganz stark auf der Suche nach neuen Dingen oder Sachen, die auch authentisch sind, die irgendwo Sinn machen in ihrem Leben. Ich glaube, Menschen suchen, wenn es auch um Religionsfragen geht, ganz stark um Erfahrung. Was macht wirklich auch irgendwo einen Sinn für mein eigenes Leben? Ja, auf diese Welt trifft Paulus damals in Athen, und das ist auch eine Sache, die gar nicht ganz weit weg ist von unserer heutigen Zeit. Und darum ist hochinteressant, wie Paulus darauf reagiert. Also Paulus kommt dahin, Paulus kriegt so ein bisschen einen Eindruck von der Stadt, von der Welt, in der er lebt. Und es ist ganz interessant, was der Apostel Paulus macht. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr, gerade diesen Bericht, den wir gehört haben. Paulus, das Ganze beginnt mit einer Sightseeing-Tour. Paulus kommt so rein, Paulus sieht verschiedene Dinge, Paulus nimmt viele Dinge auf, aber Paulus bleibt nicht vor staunender Mund offen stehen, sondern wir erfahren in diesem Bericht, dass Paulus eigentlich den Magen umdreht bei den Sachen, die er da sieht. Dort heißt es, als Paulus durch Athen marschierte, stieg der Zorn in ihm hoch, als er die vielen Götter sah, die dort verehrt wurden. Paulus war tief drin geschockt, was die Menschen alles verehren, weil Paulus die Sache auch vom Ende her sieht, weil Paulus wusste, was das für Konsequenzen für das Leben von den Menschen hat, weil Paulus diesen lebendigen Gott getroffen hat, und so sieht Paulus ein Mehr an Möglichkeiten, was Leute an irgendwelche Sachen glauben, und Paulus merkt, hey, das kann überhaupt nicht sein. Ich muss den Menschen was erzählen von Jesus. Hier, Paulus bekommt eine Wut im Bauch, oder vielleicht ist auch eine tiefe Enttäuschung, die er da hat. Und ich habe mich gefragt, wie geht es dir damit? Wann warst du das letzte Mal wütend, vielleicht in deinem Bauch? Warst du vielleicht irgendwann mal wieder enttäuscht über das, was Menschen alles an Gottes Stelle setzen? Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Medien lese. Ich lese ganz gern, zapp durchs Internet durch oder gucke auch mal Sachen im Fernsehen an oder auf YouTube. Und es sind viele coole Sachen. Und immer wieder kommen aber Sachen durch, wo ich denke, boah, das sind wieder, da merkt man wieder, wie Menschen völlig anders unterwegs sind, wie Gott überhaupt keine Rolle spielt oder wie Leute echt das ganze Leben in eine Richtung geben und Gott völlig ausblenden aus dem Leben. Ja, enttäuscht sein, vielleicht auch zornig sein manchmal über das, was in unserer Welt abgeht. Das Coole ist, bei diesem Bericht von Paulus lässt sich nicht runterziehen. Man liest, dass Paulus sich nicht irgendwo verkriecht in der Ecke und sagt, hey, das ist alles, kannst du vergessen mit dieser Welt. Paulus verkriecht sich nicht, Paulus bleibt auch nicht bei seiner Enttäuschung und bei seiner Wut stehen. Nein, Paulus sucht Anknüpfungspunkte. Und Paulus schlägt eine Brücke in die Herzen von diesen Menschen. Das ist ganz toll zu lesen. Paulus spricht, geht dann später auf die Leute zu und sagt, dieser erste Satz, mit dem Paulus mit den Menschen ins Gespräch kommt. Paulus sagt, ihr Leute von Athen, ich habe beobachtet, wie sehr ihr die Götter verehrt. Ein ganz cooler Einstieg. Paulus switcht um. Tief drin war es für Paulus 100% klar, dass die Wege, die Leute hier gehen, die führen völlig in die Irre. Aber Paulus switcht um und versucht, diese Menschen jetzt zu erreichen. Paulus sieht, er sucht jetzt nicht die Konfrontation, sondern geht erstmal ganz respektvoll auf seine Gegenüber zu. Paulus beginnt nicht bei richtig und falsch, fängt nicht an bei ihr und ich, sondern Paulus beginnt bei den Herzen von seinen Zuhörern. Paulus entdeckt hinter diesen ganzen Dingen, die er sieht, eine Sehnsucht. Und das ist ganz cool. Paulus sieht durch diese ganzen Religionen, die ganzen Verehrungen, die Menschen haben, sieht eine Sehnsucht in ihrem Herzen und weiß, eigentlich ist es die Sehnsucht, die Menschen nach dem lebendigen Gott haben. Davon ist Paulus überzeugt. Und jetzt sucht Paulus ganz bewusst nach einer Brücke in die Herzen von diesen Menschen. Und hier finden wir, glaube ich, so das erste grundlegende Prinzip. Wir finden drei spannende Prinzipien hier, die wir auch für uns in unsere heutige Zeit reinnehmen können. Das erste Prinzip, was wir hier bei Paulus sehen, ist, dass er versucht, bei den Menschen anzukommen. Und ich glaube, wenn wir bei den Menschen ankommen wollen, dann müssen wir zuerst bei ihnen ankommen. Wir müssen zuerst in der Lebenswelt unserer Menschen ankommen, bevor wir überhaupt eine Möglichkeit haben, mit dem, was uns selber bewegt, auch bei ihnen dann später anzukommen. Paulus sagt, ich sehe eure Sehnsucht. Und hinter dieser Sehnsucht steckt eine tiefe Sehnsucht, die ihr vielleicht noch gar nicht gespürt habt, noch gar nicht entdeckt habt. Das ist die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Ihr habt einen Gott verehrt, so sagt Paulus hier, und gesucht, den er gar nicht kennt. Paulus knüpft direkt an diesem spannenden Altar an für den unbekannten Gott. Und Paulus sagt, das ist cool. Wisst ihr was? Ihr habt eigentlich eine Sehnsucht nach dem Gott, den ihr gar nicht kennt. Und ich bin hier und ich würde euch gerne helfen, den kennenzulernen. Ja, so können wir auch mit unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen oder unseren Freunden umgehen. Eine Buddha-Figur im Garten ist nicht erstmal, oh krass, das ist völlig eine andere Welt, mit dem kann ich gar nicht mehr reden. Oder dass jemand einen Yogakurs macht oder dass jemand in seinem Sommer eine Wallfahrt gemacht hat, was alles ziemlich katholisch vielleicht klingt in unseren Ohren. Oder dass jemand einen Talisman in seinem Auto hängen hat, sieht man ganz, ganz viel in verschiedenen Ausführungen. Wir können das auch sehen als Indizien für eine tiefe Sehnsucht, die Menschen haben. Wir können dahinter eine Sehnsucht sehen, die Menschen haben nach dem lebendigen Gott und nicht als Bedrohung. Ja, wie geht Paulus weiter vor? Das ist ganz spannend. Paulus spricht übrigens total anders hier zu den Leuten in Athen, wie Paulus mit den Juden gesprochen hat. Wir haben auch ganz viele Berichte in der Apostelgeschichte, wo Paulus mit Juden diskutiert, wo er in Gottesdienst mit denen ist, wo er gleich das Alte Testament aufschlägt und von der Bibel herkommt. Hier ist ein völlig anderes Setting und Paulus stellt sich völlig anders auch darauf ein. Er merkt, hier sind Menschen, die ich anders ansprechen muss, weil die anders unterwegs sind mit Gott oder noch nicht mit Gott. Ja, das Zweite, was wir hier sehen, noch ein Prinzip, was zeitlos ist und auch für uns gilt. Ich lese gerade vor nochmal aus der Apostelgeschichte 17, aus Vers 24, 26 bis 28. Ich habe jetzt hier die Luther-Übersetzung, glaube ich. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht fern von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter selber gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Das Zweite, was Paulus hier macht, erstmal versucht eine Brücke auch zu den Menschen zu schlagen. Wo stehen die Menschen? Baut immer ein bisschen, gell? Wenn man zurückgeht, kommt es wieder, gell? Jetzt. Genau. Das Zweite, was wir sehen hier bei Paulus, stellt sich auf eine gemeinsame Ebene mit den Menschen. Vorher hat er bei ihnen angeknüpft, hat gesagt, hey, ich beobachte eure Sehnsucht, ich sehe eure Religion, euren Glauben. Und das Zweite, was Paulus jetzt macht, er stellt sich auf eine gemeinsame Ebene mit den anderen. Er fängt nicht an mit ihr da und ich hier, sondern Paulus beginnt erstmal mit dem, was uns alles verbindet. Paulus sucht ganz bewusst das Gemeinsame mit seinen Gegenübern. Er sagt, es ist unser Gott. Er hat uns erschaffen und er liebt uns. Und Paulus sagt, er ist gar nicht weit weg von uns und auch du bist gar nicht weit weg von diesem Gott. Wir alle leben und bewegen uns in ihm. Ich habe gedacht, Paulus lehnt sich da ziemlich weit aus dem Fenster raus. Paulus predigt hier ziemlich einseitig. Wir alle sind Teil von Gottes Geschlecht. Gedacht, wow, schon krass ausgedrückt. Paulus kommt hier erstmal gar nicht mit der Trennung von Gott, fängt gar nicht bei der Sünde an, bei Vergebung. Das sind alles Sachen, die kommen später, die müssen auch gesagt werden. Aber es ist interessant, dass Paulus es erstmal zurückstellt. Sondern Paulus will in diesem Moment erstmal seine Hörer gewinnen und sucht erstmal so das Gemeinsame. Er sagt, wir sind gemeinsam auf dieser Welt unterwegs und wir haben einen gemeinsamen Gott. Und später erst kommt er dazu, wie sie diesen gemeinsamen Gott auch finden können. Ja, Paulus will die Herzen seiner Hörer für die gute Botschaft gewinnen und er will nicht, dass sie vorschnell den Rollladen runterlassen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was wir im Gespräch mit Leuten haben, dass wenn wir manche Worte sagen, dass dann zack, der Rollladen schon runtergeht. Weil eben Menschen oft schon eine vorgefertigte Meinung haben, oft tatsächlich echt dumme Sachen erlebt haben, die glaubenstechnisch bei ihnen auch schlechte Sachen bewirkt haben. Und Paulus versucht es zu umgehen, dass nicht sofort die Menschen abblocken, sondern er kommt erstmal auf eine gemeinsame Ebene mit ihnen. Und dafür braucht es manchmal Zeit, wenn wir über so sensible Sachen reden wollen mit anderen Menschen. Auch wir wissen, das Kern vom Evangelium ist, dass wir ein Problem haben als Menschen und dass Dinge schiefgehen im Leben, dass es Sünde gibt und dass Gott diese Freiheit von dieser Sünde bringen will. Aber wenn wir Menschen mit solchen sensiblen Themen ansprechen wollen, dann braucht es Zeit. Wir müssen uns erstmal auch das Vertrauen unserer Zuhörer gewinnen, dass sie sich später auch solche Dinge von uns sagen lassen und anhören lassen. Deswegen ist auch eine coole Sache, dass wir sowas wie einen Alpha-Kurs machen. Der Alpha-Kurs, der bietet tatsächlich auch Zeit, wo Menschen ankommen können, wo Menschen einfach sich öffnen können, soweit sie das möchten. Man kommt ins Gespräch am Abend, man sitzt zusammen beim Essen und das Ganze baut so ganz langsam auf. Und das finde ich auch eine ganz coole Möglichkeit, wie wir Menschen mitnehmen können, wie man Stück für Stück auch Menschen Zeit geben kann, Gott kennenzulernen. Ja, das Dritte, nachdem Paulus die Brücke zu den Herzen der Menschen geschlagen hat, nachdem Paulus sich auf eine gemeinsame Ebene mit den Menschen gestellt hat, danach nutzt Paulus diese Brücke und lässt das Evangelium über diese Brücke zu den Herzen der Menschen gehen. Und hier finden wir das ein weiteres grundlegendes das Prinzip, was wir einfach nutzen können, wenn wir die Menschen begegnet haben, da wo sie sind, wenn wir uns auch mit ihnen auf eine Ebene gestellt haben, uns auch Zeit gelassen haben, dann kann das Evangelium diese Brücken nutzen und zu den Herzen der Menschen hinübergehen. Und dann kann man auch die unangenehmen Wahrheiten aussprechen, weil eigentlich Menschen auch darauf warten. Weil Sünde ist eine Realität in jedem Leben und im Grunde warten Menschen auch darauf, dass sie endlich auch mal gesagt kriegen, hey, Gott sieht es und Gott möchte dich da rausholen. Gott hat einen coolen Plan für dein Leben und Jesus ist genau deswegen auf die Welt gekommen. Ja, das Ganze liest sich in der Apostelgeschichte wie so eine 3-Minuten-Predigt. Ich habe es mal bei mir selber mal durchgelesen, wo ich diesen Abschnitt gelesen habe. Das waren 1 Minute und 24 Sekunden. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Verkürzung ist von der richtigen Predigt und ich wäre gern dabei gewesen, hätte gern die komplette Predigt gehört, die ganze Argumentation von Paulus gehört, wie er so ins Gespräch gekommen ist mit seinen Leuten. Aber ich glaube, das Prinzip kommt ganz stark raus. Deswegen ist diese Zusammenfassung auch in der Bibel so drin, weil die wichtigen Sachen kommen ganz klar raus. Paulus beginnt bei den Herzen der Menschen. Er schlägt eine Brücke zu dem Herzen der Menschen. Er fragt, was sie bewegt. Dann stellt Paulus sich auf eine Ebene mit ihnen. Paulus sagt, hey, wir sind auf dem gleichen Weg unterwegs. Und es gibt diesen gemeinsamen Gott. Und dann erst spricht Paulus an, was Gott in dem Leben von den Menschen bewegen möchte, wie Gott einen Plan für das Leben von den Menschen hat. Irgendwie klappt es nicht ganz, gell? Oh ja. Ja, ich möchte nochmal zu uns kommen. Wie ist das bei uns heute, so wie Paulus damals, muss auch unsere Frage sein, wo stehen die Menschen? Wo stehen eigentlich die Menschen, mit denen ich hier jeden Tag zu tun habe? Mein Arbeitskollege ist nicht nur einer, der seine Arbeit macht, sondern es ist eine Person, es ist ein Mensch, der irgendwo unterwegs ist. Wo ist er unterwegs in seinem Leben? Oder mein Klassenkamerad nervt vielleicht manchmal oder mit dem verstehe ich mich vielleicht ganz gut. Aber das ist ein Mensch, der irgendwo unterwegs ist mit Gott. Keine Ahnung, wo er gerade steht. Wo ist Gott vielleicht unterwegs zum Herzen von diesen Menschen? Viele haben schon ein vorgefertigtes Bild. Viele haben tatsächlich viele Erfahrungen schon im Leben gemacht. Viele haben schon irgendwo auch einen Stempel auf das Thema Glauben gemacht. Brauche ich nicht, ist nicht wichtig. Wir müssen dort ansetzen, wo diese Menschen sind. Wo sind eigentlich ihre Sehnsüchte? Wo sind die Sorgen vielleicht auch in ihrem Leben? Und ich fand einen ganz coolen Satz mal von einem Gemeindegründer in Amerika. Der hat gesprochen von, ich glaube, scratching where it itches, kratzen, wo es juckt. Er hat gesagt, wir müssen im Gespräch mit unseren Menschen die Menschen dort kratzen, wo es sie juckt. Oh, ein bisschen abgeschnitten. Genau. Wenn wir Leute fragen würden, wenn ich ins Gespräch komme mit einem Arbeitskollegen und diese ehrliche Frage stellen würde, was ist deine Sehnsucht? Was sind die größten Dinge in deinem Leben? Deine größten Sorgen vielleicht sogar auch. Ich glaube, dann wird der andere nicht sagen, hey, Frieden mit Gott. Meine größte Sehnsucht in meinem Leben ist gerade Frieden mit Gott zu haben. Oder meine Sünden, die belasten mich total und ich brauche echt Jesus. Sondern das, was bei den Menschen wahrscheinlich gerade auf dem Herzen ist, sind vielleicht ganz einfach die Sorgen mit Finanzen. Dass sich Leute Sorgen machen, wie komme ich durch im Leben? Oder meine Arbeitsstelle, die Unsicherheit in der Arbeitsstelle. Oder einfach Harmonie in der Familie. Ein ganz tiefer Wunsch bei vielen Leuten. Ich möchte echt, dass bei uns daheim irgendwie anders abgeht, als es gerade unterwegs ist. Oder manche sagen, mir fehlt Zeit, mir fehlt Urlaub, echte Freunde oder ein Partner ist vielleicht das Tiefste, was ich gerade mir wünsche. Oder ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit, Sorgen um die Kinder, Sorgen um den Arbeitsplatz. Das und viele ähnliche Sachen sind so Sachen, die den Menschen durch den Kopf gehen. Auch viele von den Sachen gehen uns selber durch den Kopf. Und das sind die gefühlten Bedürfnisse, die jemand hat. Das sind Bedürfnisse, die echt sind, die bei dem anderen gerade oben aufliegen, die das sind, was ihn gerade so bewegen. Und als Christ wissen wir, okay, es gibt ein Grundbedürfnis, was hinter dem allen steckt. Der Mensch braucht diese lebendige Beziehung zu Gott. Wir haben einen liebenden Vater, den wir aus den Augen verloren haben und Gott hat einen coolen Plan für das Leben. Jesus ist für uns gestorben. Das sind alles Sachen, wo wir wissen, das ist das Tiefste, was ein Mensch braucht. Aber es steckt eben hinter den Sachen, die dem anderen gerade durch den Kopf gehen werden. Es bringt nichts, wenn wir dem anderen sagen, hey, vergiss das Ganze, was du mir gerade erzählt hast, was du wirklich brauchst, ist Vergebung oder was du wirklich brauchst, ist Jesus. Sondern wir müssen dort anfangen, wo die Menschen stehen. Wir müssen sie wahrnehmen mit dem, was sie bewegt und können auch dahinter sehen, dass hinter diesen Bedürfnissen, die tatsächlich real in ihrem Leben sind, eigentlich ein tiefes Bedürfnis steckt. Sie brauchen Gott. Aber das müssen wir erst auf dem Weg mit ihnen können wir das erst aufnehmen. Ja, wir können, würde ich mal so sagen, über den Köpfen von den Leuten predigen oder wir können gucken, dass wir eine Brücke versuchen, in das Herz von den Menschen auch hineinzuschlagen. Wir nehmen gefühlte Bedürfnisse ernst und gehen gemeinsam auch auf den Weg mit dem anderen und unterwegs öffnet sich vielleicht der andere auch, wo wir von uns erzählen können, von dem, was wir durch den Glauben erlebt haben, was unser Leben verändert hat. Das ist übrigens kein postmoderner Ansatz, das ist nicht irgendwas Modernes, sondern das ist die Art, wie Jesus tatsächlich damals mit den Leuten unterwegs gewesen ist. Jesus hat immer angesetzt bei den Bedürfnissen, die die Leute gerade oben auf hatten. Da kam jemand mit einem Kind, was krank war, da hat jemand ein Problem gehabt und Jesus begegnet dem. Jesus gibt Essen für 5000 Menschen, obwohl er eigentlich einen ganz anderen Auftrag hatte. Jesus beginnt dort, wo die Menschen stehen und dann erst auf dem Weg hinein stellt sich Jesus vor als der auch die tiefen Sachen im Leben ansprechen kann. Ich möchte zum Schluss kommen, einer ganz kurzen Sache zum Ende von diesem spannenden Bericht aus der Apostelgeschichte. Das Evangelium ist immer ein Ruf zur Umkehr. Es muss immer auch dieser Moment kommen, wo Gott im Leben von jedem Menschen aufräumt, wo Dinge in Ordnung gebracht werden. Das ist der tiefste Kern vom Evangelium, wo Gott Befreiung gibt in unserem Leben, wo Gott auch Dinge ansprechen kann, die uns ganz tief im Leben belasten. Die Frage ist, ob wir diesen Ruf zur Umkehr am Anfang setzen, ob wir manche Signalworte schon am Anfang sprechen in unserem Gespräch oder ob wir auch bereit sind, uns, ich würde sagen, ein offenes Ohr verdienen bei den Menschen, weil wir echt erstmal bei ihnen ankommen, erstmal wissen, wo sie stehen, um dann auch von uns reden zu können. Ich möchte am Schluss nochmal angucken, wie die Reaktionen von Leuten waren. Es gibt drei Reaktionen auf diese Predigt von Paulus. Wir lesen das in Versen 32 bis 34, wer mitlesen möchte. Ich lese gerade mal vor. Paulus hat gesprochen, alles Mögliche erklärt. Dann heißt es, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber noch ein anderes Mal hören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Hohen Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ja, drei Reaktionen auf das, was Paulus da da gesagt hat. Das eine ist, Menschen haben gespottet. Die haben Paulus nicht ernst genommen. Oder es waren so Dinge in ihrem Leben, wo sie gesagt haben, das passt überhaupt nicht. Und das erleben wir immer wieder, wenn wir mit dem Evangelium unterwegs sind. Wir glauben an Jesus. Und es gibt Menschen, die null damit anfangen können. Und es gibt Leute, die sogar feindlich drauf reagieren. Damit musste Paulus leben. Und damit müssen wir auch wir leben. Nicht jeder wird dankbar sein. Mancher wird schmunzeln. Mancher wird auch hinter unserem Rücken darüber reden, wenn wir über Jesus gesprochen haben. Als Paulus hier von der Auferstehung der Toten redet, ist der Kuchen gegessen und viele sagen, stopp, gar nichts mehr, da will ich gar nicht mehr mitgehen. Das war die erste Reaktion. Die zweite Reaktion, die wir da sehen, ist, Leute waren neugierig. Da waren einige, die sagten, hey, ich würde gerne später noch mal ein bisschen mehr darüber hören. Es gab also Menschen, die auch irgendwo noch weiter mitgehen wollten auf den Weg. Die einen lehnten ab, die anderen waren noch unentschlossen geblieben. Auch wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, sind viele auch unentschlossen. Bei manchen ist auch so eine Art Lebenseinstellung, dass man immer unentschlossen bleibt, da können wir auch nichts erreichen. Aber es gibt manche Leute, die auch erstmal unentschlossen sind oder dann irgendwann sich Stück für Stück auch mal öffnen fürs Evangelium. Das ist die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe wird dann beschrieben, dass manche gab, die tatsächlich direkt mit Paulus mitgegangen sind, die gesagt haben, ich möchte mehr. Das, was du gesagt hast, Paulus, ist genau das, was ich brauche. Und die dann mit ihm ins Gespräch gekommen sind und die sich ihm angeschlossen haben und die dann später auch mit Paulus mitgegangen sind, viel gelernt haben über diesen neuen Glauben. Ja, diese drei Reaktionen wird es immer geben, da wo wir mit Menschen auch über das Evangelium sprechen, wo wir davon reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Wir können keinen Menschen bekehren. Wir haben auch gar keine Verantwortung dazu, irgendwelche Menschen in unserem Umfeld zu bekehren. Das ist eine Aufgabe vom Heiligen Geist. Es muss den Punkt geben, wo der Heilige Geist das Leben von einem Menschen öffnet, wo der Heilige Geist ins Leben von Menschen spricht und wo sie dann geöffnet werden für diese Botschaft, die mit ihrem Leben plötzlich zu tun hat. Ja, was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, Brücken zu schlagen zu dem Herzen von den anderen Menschen. Das ist manchmal, dass ich über meinen Schatten steigen muss, dass ich auch mal auf den Nachbarn zugehe und frage, wie es ihm geht, dass ich bewusst auch mal Kontakte suche mit Menschen, dass ich mich reinhöre in das Leben von anderen Menschen. Das ist spannend, wo andere Menschen stehen und dann vielleicht erkenne, wo vielleicht Gott auch einen Weg vorbereitet, wo das Evangelium über diese Brücke zu den Menschen kommen kann. Cool fand ich bei Paulus dass er diesen Mut hat, sich auf eine Ebene zu stellen. Eigentlich weiß ich komme von einem ganz anderen Denken her. Aber er stellt sich erstmal auf eine Ebene mit den anderen, redet mit ihnen und öffnet dann langsam auch ihr Herz für diesen Gott, den die anderen Menschen tief drin eigentlich suchen. Ja, was können wir noch machen? Wir können für die Menschen beten, immer wieder, regelmäßig auch für Arbeitskollegen zum Beispiel beten. Wir haben jetzt gerade unsere Wohnung übergeben in Dillingen an der Donau. Das war jetzt ein längerer Prozess. Unsere Vermieterin ist auch recht speziell, hat ziemlich klare Ansichten, wie sie die Wohnung haben möchte und so. Wir haben immer wieder auch geschnauft auf dem Weg dahin und haben aber auch ganz bewusst für die Frau gebetet. Haben uns irgendwann durchgerungen, auch eine Karte zu schreiben mit einer schönen Botschaft, auch mit einem Dankeschön. Und habe hinterher gedacht, hey, gut, dass ich es gemacht habe. Sie hat mich darauf angesprochen, wo ich jetzt am Samstag nochmal zum letzten Streichen da war und hat gesagt, vielen Dank auch für die Karte. Hat sie sehr bewegt. Und so gibt es Möglichkeiten, wo wir manchmal sagen, und jetzt mache ich es einfach. Jetzt frage ich den anderen, jetzt gehe ich auf ihn zu. Und ich muss nicht das volle Evangelium in den anderen reinschütten, sondern kann einfach was weitergeben von der Liebe von Jesus. Ja, auch der Alpha-Kurs, von dem wir auch gleich nochmal kurz hören, wann er losgeht, ist eine tolle Gelegenheit, wo wir Menschen mit auf den Weg nehmen können. Manche sind vielleicht noch nicht bereit um uns herum. Für manche ist echt eine coole Sache, dass sie da vielleicht mal einsteigen, die wichtigsten Dinge vom Evangelium hören, dass wir uns Zeit nehmen, auch zuhören und auch da keinen Zwang haben, dass wir irgendjemanden irgendwo hinführen müssen. Amen.